Steffi und Hannes über Gott und die Welt.
Hallo und herzlich willkommen. Neue Folge, nämlich Folge 10. Das ist richtig arg schon, weil es viele, viele Folgen sind schon, die wir im Kasten haben. Und heute geht es ums Thema Glaube. Nämlich genauer, glaube ich nur, weil. Punkt, Punkt, Punkt. Magst du mal Hallo sagen?
Hallo auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Steffi und Hannes über Gott und die Welt.
Genau. Wir haben 4 Themenfelder mitgebracht, so glaube ich nur, weil. Weil das ein Thema ist, das mich auch urbeschäftigt irgendwie so. Und deswegen haben wir so 4 Fragepunkte. Das eine ist, ich muss da ein bisschen mitschauen, weil ich Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod habe quasi.
Okay.
Weil das, also das ist das leitende Argument quasi. Weil ich das ritualisiert habe und halt einfach in meiner Arbeit eine Tätigkeit ist, die ich immer tue, weil ich das Gebet halt machen muss als Jugend- und Kinderpastoralassistentin, mache ich das halt in meiner Arbeit und glaube ich deswegen, weil ich halt einfach das viel in meinem Alltag, Arbeitsalltag mache. Das dritte war, es andere von mir verlangen oder es halt so gegeben ist. Und das vierte ist, weil ich wo dazugehören will. Und das sind so die Themen.
Das heißt, wir hinterfragen heute, warum wir eigentlich glauben.
Genau.
Weil halt der Glaube in unserem Berufsalltag irgendwie dazugehört, jeden Tag aufs Neue. Und du möchtest einfach hinterfragen, warum.
Ja, und auch war, also meine große Schwierigkeit damit ist, mit dieser Frage, die mich schon herumtreibt, ist dieses, glaube ich nur, weil das ist oder glaube ich, weil...
Genau.
Also ich finde das schon, also die Frage hat mich irgendwann letztens ereilt in einem Gespräch und ich war so, wow.
Ah, darum ist dir das gerade so.
Ja.
Aha, verstehe.
Ja. Weil mir das so eingefallen ist, so, warum glaube ich eigentlich? Ist das einfach nur aufgrund von äußeren Umständen? So.
Okay. Magst du, wenn es nicht so persönlich ist, erzählen, wie dieses Gespräch gelaufen ist oder wie dich das tangiert hat?
Wir haben darüber geredet, wie wir unsere, die Katja, die Kollegin von uns und ich haben gemeinsam ein Format auf Instagram und wir haben über Gebete, genau, und haben ein Gebetsformat gemacht, wo wir gesagt haben, wie beten wir? Und dann habe ich gesagt, ja passt, dann haben wir das vorbereitet gemeinsam und dann sind wir halt irgendwie ins Gespräch gekommen, aha, wie betest du? Aha, du machst das so, na, ich mach das so und warum machst du das so? Aha, ja, passt, dann bieten wir so an und dann müssen wir es aufmachen. Und dann sind wir halt so ins Gespräch gekommen so, aha, und warum beten wir eigentlich das dann so und warum glaubt man dann eigentlich nur so? Und dann ist auf einmal diese Frage da gestanden so, glaube ich nur, weil äußere Umstände, weil ich in der Kirche angestellt bin. Was? Hilfe? So.
Spannend, ja. Ich finde es gleichzeitig voll schön, dass ihr über diese Dinge auch redet. Ne?
Ja.
Das ist eigentlich auch ein Gewinn für euch, oder?
Voll. Ja, und die Katja also, ist auch ein voll gut, also
ja,
die Katja
ja,
und ich, wir können uns da voll gut austauschen, weil wir beide so voll, also wir sind so voll die Gebetstypen einfach. Es ist so lustig. Es gibt nicht so viele Gebetstypen, finde ich, die so ähnlich ticken wie ich. Und die Katja ist auch so eine, die das auch voll gut, mit der man das auch voll gut reden kann, wie es gerade ist quasi.
Okay, also, glaube ich nur, weil... Was war dein erster Punkt? Kannst du noch einmal sagen?
Mein erster Punkt war, glaube ich, nur, weil ich quasi diese Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod habe, weil das so Sinn, also so, da geht es um die Sinnstiftung. So. Glaube ich nur, weil es mir sonst psychisch schlechter gehen wird. So als, also ich hoffe, ihr könnt alle damit was anfangen, was ich meine.
Ja,
so, also weil es halt, ich brauche diesen, das ewige Leben und dass alles gut wird und ich muss das haben. Ganz konkret.
Nämlich, weil du sonst in all den Schwierigkeiten deines Lebens vielleicht keinen Sinn siehst
genau.
oder verzweifelst,
genau.
weil du dir denkst, ich strudel mich jetzt ab und dann kommt nichts.
Genau, so. Voll, ja. genau.
Okay, das heißt, in dem Fall wäre die Antwort, unter Anführungszeichen, oder die Gefahr, dass man nur glaubt, um besser mit den Herausforderungen und Schicksalsschlägen des Lebens klarzukommen.
Voll.
Okay.
Oh mein Gott, ja. Ich sage oft immer, mein Glauben, mit dem lebt sich's halt leichter.
Ja, stimmt doch. Die Frage ist, ob das der Grund ist, warum du glaubst oder ob mehr dahinter steckt.
Und?
Ja, ja, ja. Okay. Und was wäre deine Antwort?
Oh Gott.
Versuch's mal.
Zu schnell. Für mich, na, urlustig, für mich ist es nicht wichtig, ob es nach dem Leben was gibt. Also für mich ist das völlig irrelevant.
Wirklich?
Ja, also das ist, also das merke ich, das ist so, das tangiert mich kaum.
Okay.
Also wenn es das große schwarze Loch kommt, dann kann ich auch ursafe damit leben. Urlustig. Also es war also wirklich eine Dinge, wo ich gemerkt habe, okay, eigentlich, das ist nicht der Grund. Also dieses Leben nach dem Tod ist für mich nicht das Entscheidende. Also das, an dem halte ich mich überhaupt nicht fest. Also ich glaube daran, dass es so ist, aber wenn es dann nicht so ist, bin ich ziemlich entspannt damit. So, ich muss mich nicht da festhalten dran, dass es so ist.
Na, wenn es nicht so ist, kannst du nicht entspannt sein, weil oh ja, dann gibt es den immer zum Entspanntsein.
Na eh, genau, aber das macht mich auch voll, also so, ich bin da voll.
Ja.
Und wenn es dann nichts mehr ist, dann ist nichts mehr.
Ja, ja, ja.
Passt auch.
Okay.
Ich bin da.
Darf ich jetzt eine, ja, eine jetzt also, nein, ich versuche es nur gerade richtig zu verstehen.
Ja.
Also du sagst, es ist dir wurscht, ob nach dem leiblichen Tod etwas ist, ein Jenseits, ein Leben nach dem Tod, wie auch immer man das nennen will. Aber welche Bedeutung hat dann für dich die Auferstehung, wie wir sie im Glauben haben?
Genau, also ich glaube halt dran, dass es danach weitergeht, aber ich merke, ich halte mich nicht so dran fest, was ich meine. Ich bin nicht so, ich habe mich das früher aufgefragt, da war ich immer so, na, nur das ist die einzige Antwort. Das kann nur so enden. Mhm. Also ich war mit, also ich habe da im Freundeskreis auch mal diskutiert oder so. Und dieses, nein, nach dem Leben, da gibt es nichts. Und das habe ich früher ganz schlecht ausgehalten, weil sicher gibt es was. Ja, für mich gibt es was, aber eigentlich, vielleicht gibt es auch nichts. Weiß ich nicht. Ich muss mich nicht, ich bin da, weißt du, was ich meine?
Ja, ich bin da ein bisschen entspannter. Für mich ist der Widerspruch, du sagst sowohl.
Sowohl als auch, gell? Ich bin schon wieder.
Du sagst sowohl, es gibt nachher nichts.
Ja.
Und gleichzeitig mit.
Na, ich weiß halt
die,
nicht.
Auf die Auferstehung angesprochen, ja, sicher gibt es da was. Und das versuche ich gerade richtig zu verstehen. Also.
Ja, weil das ist eben urschwierig, weil ja, ich halt nicht so drauf festnagel, weil ich merke einfach, ich bin in allen Glaubensfragen immer bei mir.
Sehr
und
offen.
Für mich ist das so.
Okay, ja, ja.
Und das schließt ja das andere einfach. Und früher habe ich das andere immer ausgeschlossen. Und aber wenn ich drüber nachdenke, denke ich mal, nein, das andere kann auch realistisch sein. Für mich ist es halt jetzt nicht so, aber maybe ist das dann so.
Mhm.
Und diese Offenheit habe ich halt. Und deswegen bin ich in diesem Ding, ich glaube schon dran, dass was ist danach, aber
ach so,
so meine ich damit.
Aber du, okay.
Aber ich merke einfach, ich bin nicht so rigoros. Ich brauche das nicht so zum Anhalten, dass das so ist und pack das gar nicht, wenn andere Leute glauben, da ist das Schwarze nix.
Ja.
Und da ist dann nichts, sondern denke mal, maybe that.
Sehr spannend. Also ich bin zu 100% bei dir, was diese Offenheit betrifft.
Ja.
Also ich würde zum Beispiel auch sagen, meine Offenheit geht bis zu dem Punkt, dass ich sage, vielleicht ist der Himmel ganz anders, als wir ihn uns vorstellen.
Ja.
Vielleicht, die Offenheit reicht sogar so weit, dass ich sage, vielleicht hat sich das Christentum in seinem Gottesbild geirrt.
Ja.
Vielleicht ist Gott ganz anders, als bei uns dargestellt. Ja. Ja. Aber dass es Gott gibt, dass es etwas danach gibt, das würde ich wieder nicht in Frage stellen, weil das wäre für mich so ein, ich weiß gar nicht, also das wäre das Schlimmste für mich. Ja? Also,
lustig.
Nämlich, ich habe kein konkretes Bild, was mich nach dem Tod erwartet.
Ja.
Im Gegenteil, ich habe eine große Neugierde, ich freue mich schon drauf, hoffentlich, ja, also ich mag mein Leben leben, ja, aber wenn es dann mal so weit ist, dass ich abkratze, dann freue ich mich auf das, was kommt.
Ja.
Aber dass etwas kommt, das ist sehr wichtig. Ja?
Okay.
Also einfach zu sagen, da kommt nichts, da könnte ich gefühlsmäßig nicht mit, da würde ich, also sehr darunter leiden, ja, emotional.
Wenn okay, das heißt aber, diese Frage dann für dich in diesem Punkt ist für dich eigentlich schon glaubensentscheidend oder nicht?
Na, nicht glaubensentscheidend, weil es nicht der Grund war, warum ich glaube.
Ah, okay.
Aber jetzt, wo ich glaube, ist es wichtig. Also es ist sicher ein Punkt, ein positiver Punkt an meinem Glauben, ja, dass ich einfach die Hoffnung habe, berechtigt, und das die trägt mich ja auch, wenn liebe Leute sterben, ja.
Ja.
Sicher bin ich fix und fertig. Aber im Innersten meines Herzens glaube ich daran, dass ich diesen Menschen wieder begegnen werde. Und das hilft mir bei der Trauerbewältigung, das ändert meinen Blick aufs Leben, das ändert auch meinen Blick auf mein Leben und meine Sterblichkeit und so. Ja.
Das heißt, du hast den Satz gesagt, für dich ist wichtig, dass du die wieder siehst.
Genau.
Urlustig. Bei mir ist entscheidend, ich gehe davon aus, dass es denen gut geht.
Mhm. Ja.
Urlustig.
Das schwingt dir auch mit, ja, ja.
Ja, schwingt ja, mit, aber für ja, mich ja, ist das Wiedersehen,
ja, ja,
das stelle ich mir immer ganz schlimm vor. Also das überfordert mich, obwohl das im Himmel nicht so ist, aber wurscht, aber bevor wir jetzt abdriften in Himmelsfragen. Aber so um den Sinnschiftungsding nochmal zurück. Das heißt, das ist nicht so ein Grundding.
Also ich bin nicht zum Glauben gekommen, weil ich mit dem Tod Schwierigkeiten hatte, um es mal klar auszudrücken.
Und du bist nicht zum Glauben gekommen, weil du Sinn für dein Leben gesucht hast?
Das schon.
Ah.
Das schon. Bei mir war es so, ich weiß es jetzt gar nicht, ob wir das in einer der ersten Folgen schon erzählt haben oder nicht, müssen wir dann einmal recherchieren. Aber meine Glaubensgeschichte oder mein Weg zum Glauben ist so lang, dass ich ihn jetzt sehr verkürzt nur darstellen kann. Aber ich hatte den Punkt, wo ich aus der Kirche austreten wollte, aus Überzeugung.
Ja.
Und dann hat sich etwas geändert. Und das, was sich da geändert hat, dass ich dann wieder zum Glauben gefunden habe, das hat eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, nicht damit zu tun gehabt, dass ich in dieser Phase einen Sinn gesucht habe, sondern mehr damit zu tun gehabt, dass ich authentische, sympathische Leute in meinem Alter gefunden habe, die auch gebildet waren. Das war nämlich damals mein großer Einwand. Ich dachte immer, Religion und Glaube ist für ungebildete Menschen. Also wow, ich habe ihnen wirklich, okay, ich war da sehr hart damals, ja, in meinem Urteil.
Okay.
Ich bin damals davon ausgegangen, Religion ist was für dumme Leute, die sich halt sonst nicht ihr Leben erklären können.
Da sind wir eh genau in der Frage drinnen.
Es ist genau in diese Frage hinein. Aber nach der Zeit, wo ich austreten wollte aus der Kirche, weil ich so angefressen war auf manches, was passiert ist, habe ich Menschen in meinem Alter getroffen, die halt aus meiner damaligen Sicht, ich habe einen Matura-Abschluss gehabt und sonst nichts, ja, die zur oberen Bildungsschicht gehört haben, weil die haben damals Jus studiert und Medizin studiert, sind jetzt alle erfolgreich in diesen Bereichen. Ja. Und die sind in der Kirche gesessen und haben dort was Positives abgewinnen können.
Ja.
Und bei mir war es einfach die Neugierde, ich wollte wissen, weil das halt im Widerspruch zu meiner damaligen Meinung stand, was bringt unter Anführungszeichen gebildete Menschen dazu, sich in der Kirche das Trara vom Pfarrer anzuhören und alles, was dazugehört. Ja.
Voll.
Und das wollte ich herausfinden und das ist mir auch gelungen.
Aber das heißt, wenn zum Beispiel das wegfallen würde, also wir müssen davon ausgehen, es würde wegfallen, dass dir der Glaube diese Sinnfrage beantwortet, würdest du dann noch glauben?
Ich glaube nicht.
Mhm.
Aber das habe ich erst nachher erkannt. Das ist, glaube ich, das, was ich sagen will. Also ich bin nicht zum Glauben gekommen, weil ich etwas mit Sinn erfüllen wollte, aber wie ich den Glauben hatte, gefunden habe, das klingt so pathetisch, aber
ja, passt ja auch.
Es ist, also ich kann es nicht anders in Worte fassen. In dem Moment, wo ich halbwegs angekommen bin in diesem christlichen Glauben, habe ich plötzlich sozusagen im Nachhinein erkannt, dass sich manches in meinem Leben plötzlich mit Sinn füllt, was ich vorher nicht verstanden habe. Und das war eigentlich ein sehr schöner, sehr wichtiger Nebeneffekt tatsächlich, ja.
Ja, ich könnte es bei mir, also bei mir könnte ich es gar nicht sagen, weil ich denke nicht so in Absoluten. Ich bin da einfach zu wenig, es ist eher auch wieder Wissenschaftsfolge. Also ich merke einfach, ich bin da nicht so, das muss so sein. Ich habe meine Dogmatik ziemlich abtrainiert.
Mhm.
Also ich habe das sehr stark in mir und kämpfe tagtäglich gegen meine dogmatischen Züge, die ja nicht nur Kirche betreffen, sondern so insgesamt einfach, dass Dinge so sein müssen, wie sie sind.
Mhm.
Und das habe ich aufgebrochen und da merke ich einfach, dass ich da dieses Sinn-Ding viel mehr Verständnis dafür habe, das auch ohne Glauben hinzukriegen.
Mhm.
Das ist das, da bin ich einfach anders, lustig.
Aber jetzt, es ist ganz, ganz spannend, weil jetzt, wo du mich so direkt gefragt hast, habe ich einfach in meinen Erinnerungen gegraben und es ist mir gerade eingefallen, dass ich tatsächlich einen Moment hatte, wo ich beschlossen habe, dass ich jetzt glauben will. Und ich kann mich an die Argumentation dahinter erinnern. Ich habe nämlich mit 20 erst oder mit 21 zum Ministrieren angefangen und bin also dann bei den Sonntagsmessen, wo ich dann immer war, dutzende Male gesessen und habe mir die elendslangen Predigten angehört vom Hugo Unterberger, den ich sehr schätze, aber beim Predigen hat er nie einen Punkt gefunden. Egal, ja. Und er hat immer so quasi dargestellt, was läuft momentan schief in der Welt, in der Gesellschaft. Und dann hat er sozusagen die christliche Alternative dargelegt.
Ah.
Ja. Und zwar nicht so, dass er gesagt hat, das ist der Weg und alle müssen es so machen, sondern als Angebot. Ja. Und das hat mich damals herausgefordert und ich habe mir dann gedacht, okay, und das kann ich mir jetzt erinnern, witzig. Da habe ich mir nämlich gedacht, ich weiß nicht, ob die römisch-katholische Kirche mit allem Recht hat, was sie sagt. Ich weiß nicht, ob der liebe Gott wirklich genau so ist.
Mhm.
Aber wenn ich es mir aussuchen kann, welches Wertesystem ich mein Leben lang verfolgen will, dann ist das nicht schlecht, weil es sich einsetzt für Menschenwürde, für die Liebe, auch so ein pathetischer Ausdruck, aber unter Anführungszeichen, ja, also die Option zum Guten und nicht die Option zu mehr Profit, auf mich schauen, mit Ellbogen durch die Welt gehen. Und das hat mir imponiert.
Ja, aber auch, weil es halt als Angebot war, oder?
Also ich finde, es ist mir nicht aufgezwungen worden. Aber ich habe mir gedacht, also von allen Möglichkeiten, und es können nicht alle richtig sein, ja. Es können maximal alle falsch sein. Ja. Ich habe mir dann nur gedacht, also von allen den Religionen, die mir halt damals offen standen, unter Anführungszeichen zur Auswahl, war das Christentum die, wo ich mir gedacht habe, ja, da finde ich mich am ersten wieder mit meiner Mentalität, meinem Weltbild. Und da wären auch Werte vertreten, die ich mitvertreten kann.
Lustig, ja. Okay.
Und damit hat dieser Weg begonnen. Es ist dann nicht dabei geblieben. Ja, es ist dann irrsinnig viel, so diese Nebeneffekte, wie ich es vorhin genannt habe, sind dazugekommen. Mhm. Sinnstiftung, Erkenntnis über mich selber, über andere Menschen. So. Aber das war gar nicht der Anfang. Ja.
Oh, lustig. Mhm. Aber wirklich ein witziges Beispiel, weil ich überlege gerade, ob wir da nicht gleich auf den Punkt eingehen mit dem, weil es andere von mir verlangen oder weil es halt so ist. Weil das ist halt bei mir ein großer Punkt. Also ich merke einfach, ich bin so groß geworden, also so in einem Selbstverständnis groß geworden, zur Kirche zu gehören.
Mhm.
Also so von Kleinkind auf.
Von deinem Elternhaus
her. Von meinem Elternhaus, ja. Also Elternhaus, dann die ganze Sozialisation, Freundes. Also de facto hat sich bei mir immer alles um Kirche gedreht, mein Leben lang. Also auch in meiner Jugend war ich immer engagiert in der Kirche, weil das halt irgendwie so war. Und das Lustige ist, aber es ist ja nicht so. Das ist nämlich die große Frage, weil ich bin ja nicht, also ich habe mehrere Geschwister und de facto dicken, aber sind nicht alle so geändert wie ich. Lustig. Also ich bin die Einzige, die jetzt noch in dieser katholischen Kirche ist, also engagiert ist.
Ja.
Also eintreten ist was anderes, aber so auf so einem Level engagiert ist. Und eigentlich haben wir alle dieselbe Historie hinter uns, Theoretiker, sogar praktisch auch. Weil mein kleiner Bruder ist zum Beispiel, also Geschwister sind 1,5 Jahre jünger, also ist jetzt nicht so, das sind auch dasselbe, in der Karriere waren wir bei denselben Leuten unterwegs und so, aber ich halt immer einen mehr engagierteren Level halt, okay. Weil ich halt immer so engagierter war. Und bei mir ist halt schon viel so zugrunde gelegt an Kirche und Glaube gehört zu meinem Leben dazu. Das ist schon, bei mir spielt dieser Faktor schon eine große Rolle, muss ich sagen. Also das ist das, was ich mich schon oft frage. Glaube ich wirklich, also das würde ich jetzt mit Ja beantworten, glaube ich nur, weil ich so sozialisiert worden bin.
Okay.
Und das glaube ich, also das glaube ich halt schon ein bisschen. Das
glaubst du, okay.
Das ist halt schon, also bei mir ist es halt schon zugrunde gelegt einfach.
Ja, okay. Das unterschreibe ich, glaube ich, dass es so wie du, so wie es bei dir gelaufen ist, ganz viele Leute gibt, die das halt von klein auf mitgekriegt haben und daher schon ein bisschen in diese Richtung gestupst worden sind.
Ja.
Aber du hast spannenderweise gesagt, vorhin so in einem Nebensatz, was wäre gewesen, wenn du diese Sozialisierung nicht gehabt hättest und du glaubst schon, dass du trotzdem in der Kirche gelandet wärst? Warum?
Naja, die Frage ist, jetzt fällt mir schon was an, ich habe damit gemeint, ich glaube, ich habe das nicht so gemeint.
Achso, dann habe ich dich missverstanden.
Ja, deswegen, ich überlege gerade, wo ich das wie gesagt habe, ich kann es leider nicht reproduzieren.
Du hast irgendwie gesagt, ich glaube aber schon. Die Frage ist, was wäre gewesen? Ich glaube aber schon.
Ich glaube, was wäre gewesen? Ich glaube schon, dass ich in der Kirche, also ich war jetzt zumindest ein Weihnachtskatholik.
Ein Weihnachtskatholik.
Also Weihnachtskatholikinnen nenne ich alle Menschen, die einmal im Jahr Weihnachten ihren Kirchenbeitrag soll erfüllen quasi und zu Weihnachten in der Kirche sind. So eine wäre ich, glaube ich, schon immer, einfach aufgrund von Traditionen, mit denen ich aufgewachsen bin. Was ich merke vom Engagement her, war schon immer die Frage, ob ich nicht politisch engagiert wäre gewesen. Also, dass ich mich damals, also es war immer, also es hat dazwischen mal gegeben, so Parteien haben mal angeklopft, am Land ist es halt nochmal anders. Ich war in Parteien, was der Jugendlich halt.
Mhm.
Bist du halt dann, also ich war schon immer politisch interessiert, das habe ich auch von zu Hause mitbekommen, so eher so politisch viel. Alles, was so läuft, wie schaut politische Bildung und so, das waren immer Themen und Geschichte, die mich schon immer gefesselt haben und wie läuft Politik gerade und so. Und ich glaube, ich habe mich, also es gab einen Punkt, da habe ich mich entschieden, gegen eine Partei einzutreten, und dort was werden zu können, weil das haben schon immer alle gesagt, ich hätte dort schon was werden können, weil ich halt schon immer die Goschen gehabt habe dafür und das Auftritt und habe mich dann damals aber ganz klar für die Kirche entschieden, weil ich gewusst habe, nein, ich bin halt nicht profitgesteuert. Also das packe ich halt wertemäßig nicht. Ja, sag was.
Ich würde jetzt voll gern wissen, welche Partei es war. Ich habe eine Vermutung, aber egal.
Das verrate ich leider nicht. Das wird ein Geheimnis bleiben. Ihr könnt es mir gerne schreiben. Ich verrate es gerne in persönlichen Nachrichten an Junge Kirche Wien auf Instagram oder sonst irgendwo. Könnt ihr mir gerne schreiben, wenn ihr neugierig seid. Aber das posaune ich jetzt nicht raus, logischerweise.
Aber spannend, mir kommen gerade zwei Gedanken, nämlich erstens, so wie ich dich einschätze und kennengelernt habe bis jetzt, würde ich dir ja recht geben, dass du dann eher in diesem politischen Bereich vielleicht gelandet wärst. Ja. Aber tatsächlich, ich meine, deine Erfahrungen in deiner Jugend mit der Karriere, mit der katholischen Jugend als Organisation, gehen ja in dieselbe Richtung. Ich meine, die Karriere ist jetzt keine politische Organisation, logischerweise, ja. Aber sie macht schon oder sie agiert in gesellschaftlichen Handlungsfeldern, sage ich
genau,
jetzt einmal.
Genau, das war auch immer der Grund, warum es auch immer ein großer Gegner war zu den anderen im Jugendbereich vor allem.
Und manches, was die Karriere früher gemacht hat, vielleicht immer noch tut, kann man vielleicht auch im weitesten Sinne als ein politisches Statement betrachten.
Fix, ja.
Klammer auf, ich unterstütze sie alle, Klammer zu. Ja. Also insofern sehe ich eine Parallele. Ja. Also,
Aber trotzdem, wenn ich nicht kirchlich aufgewachsen wäre, würde ich heute, glaube ich, also könnte eine Option sein, dass ich Politikerin bin.
Ja.
Wäre eine Option. Kann ich mir, also gar nicht so unrealistisch.
Ich freue mich so für dich, dass du es nicht geworden bist. Ich glaube, es geht dir, auch wenn es nicht immer angenehm ist für dich, ich glaube, es geht dir hier wesentlich besser als in der Politik. Aber ist nur eine Mutmaßung.
Ja, das können wir halt jetzt nicht herausfinden.
Ja, ja, ja. Ja.
Okay. Schlimme Erkenntnis, nein, du stehst. Nein. Die Neugier, also wir wissen ja schon, dass man den Hannes an der Neugier packt.
Ja, ja. Nein, ich überlege nur gerade, ich habe leider manchmal so Gedankenaussätze. Ich hatte noch einen zweiten Gedanken im Kopf und der ist jetzt wieder weg, den ich irgendwie ganz witzig fand, aber egal, der wird schon wieder kommen.
Okay, also das ist bei mir die Sozialisation, bei dir ist es nicht, das hast du in der vorigen Frage
nicht,
schon beantwortet.
Also ja.
Dass es für dich kein Punkt ist quasi.
Genau. Also bei mir war es, ich habe es eh schon versucht zu erklären, bei mir war es witzigerweise so, dass ich mich, glaube ich, ich habe mich irgendwie selbst emanzipiert von diesem, ich nenne es jetzt einmal ganz salopp, Religion ist nur Scheiße denken, weil ich tatsächlich glaube, dass dort viele Leute stehen bleiben. Und ich meine, diese Kritik an der Religion, dass es halt nur für, wie ich es vorhin genannt habe, für ungebildete Menschen ist, dass es irgendwie nur helfen soll, mit den eigenen Schicksalen klarzukommen, das ist ja nichts Neues, das gibt es ja schon lang. Mhm. Ja. Also ich glaube, ein ganz berühmter Spruch ist vom Karl Marx, nicht? Religion ist das Opium fürs Volk, das meint genau das, nämlich, dass man quasi Drogen braucht, um sich irgendwie zu berauschen, damit man das Leben packt. Ja?
Ja.
Das ist ja damit gemeint. Im Studium haben wir sie alle kennengelernt, nicht? Aber der Feuerbach, der irgendwie so auch gesagt hat, im Grunde genommen ist Religion nur Einbildung und so wie sich der Mensch Gott vorstellt, das ist quasi ein Wunschdenken. Ja? Also so dieser Zugang, es ist alles Humbug und entspringt letztlich alles irgendwie dem menschlichen Hirn aus verschiedenen Gründen.
Ja.
Diesen Punkt habe ich ganz lange eingenommen in meiner Jugend. Muss aber auch dazu sagen, da hat die Kirche ihren Beitrag geleistet, weil ich in einer ganz bestimmten Pfarre in Wien, und zwar immer in derselben, viermal dermaßen negative Erfahrungen gemacht habe, dass ich sehr gut nachvollziehen kann, warum ich damals diesen Standpunkt eingenommen habe. Ja. Und ich habe auch, meine Jugend war nicht nur leiwand, ich habe auch in meiner eigenen Lebensgeschichte damals die Spuren Gottes vermisst, wie sie mir in der Volksschule, ich war in einer katholischen Privatschule, in der Volksschule und Hauptschule, wie sie mir halt in diesen Jahren, wie mir Gott in diesen Jahren erklärt worden ist. Diese Erfahrung hat mir gefehlt in der Zeit, wo es mir schlecht gegangen ist als Jugendlicher. Es hat auch noch beigetragen. Ja. Und später habe ich halt erkannt, ich wiederhole mich jetzt, darum fasse ich mich jetzt kurz, dass es gar nicht so sehr um diese Sinnfrage geht, sondern um etwas ganz anderes. Nämlich die Erkenntnis, wer bin ich und wer kann ich sein. Und das finde ich bis heute so spannend, ja, dass eigentlich der Glaube wie eine Abenteuerreise ist. Das klingt jetzt auch so reißerisch, ja. Aber ich überlege mal, ja, ich meine, ich bin jetzt 41 Jahre auf dieser Welt und komme trotzdem manchmal noch auf ganz neue Seiten an mir selber drauf. Ich entdecke jeden Tag neue Seiten an anderen Menschen. Ich habe auch an dir immer wieder neue Seiten entdeckt. Voll. Und das ist so spannend.
Ja, das stimmt schon. Ja.
Das Leben und wie wer ist und warum er so ist und so. Und das alles ist bei mir verankert mit dem christlichen Glauben oder im christlichen Glauben. Ja.
Mhm. Ich bin, also bei mir ist gerade ein Gedanke aufgeploppt, dieses, wenn du sagst, Opium fürs Volk und so, dass ich schon drauf komme, dass, wenn ich jetzt vergleiche, ich kenne Menschen, die sind nicht gläubig, also wirklich nicht gläubig und können damit gar nichts anfangen, genau aus diesen Gründen, so, ja, okay, also solange es hilft, schaut es nichts, also so, auch mit diesem Zugang so, es tut gut, wenn es gut tut, passt, wenn das überbordend wird, dann muss man eh was tun, aber, also Religion kann ja auch krank machen, so ist ja, also das ist ja auch Fakt.
Ja.
Und ich merke aber einfach, für mich zählt dann viel mehr auf dieses christliche Verhalten und ich nenne das halt christliches Verhalten, weil ich es halt aufgrund von meinem Christentum erkläre, dass ich halt dass ich genauso unchristliche Menschen in Kirche kennenlerne und sehr viele christliche Menschen, die nicht an Gott glauben und denen Jesus wurscht ist. Ja? Und diese Erkenntnis war für mich voll faszinierend, dieses mit, also weil das eben so, wie viel ist das dann Religion, dann Opium? Also es ist so, ich bin so, wie viel macht's, also wie viel deckelst drüber?
Diese
so.
Erkenntnis schmeichelt dir, darf
Warum?
Ich sagen.
Warum?
Na, weil es dir auffällt.
Was?
Diese Heuchelei, die du gerade angesprochen hast. Also du hast gesagt, du kennst Leute, korrigiere mich, wenn ich dich jetzt falsch zitiere, aber du kennst Leute, die nicht der Kirche angehören, nicht bekennende Christen sind und trotzdem im Grunde christliche Werte leben. Ja, jeden
leben,
Tag
nämlich,
leben
und handeln.
Ja, also nichtgläubige Menschen, unter Anführungszeichen, die unserem Wertesystem, nach unserem Wertesystem agieren, sich verhalten. Ja. Und du kennst Leute, die sich auf die Stirn schreiben, ich bin Pfarrgemeindemitglied XY und dann sich komplett daneben verhalten.
Also daneben, außerhalb meiner Idealvorstellung.
Oder außerhalb deiner Idealvorstellung, die dem nicht gerecht werden, wovon sie sonst immer vielleicht sehr salbungsvoll reden.
Ja. Und ich muss dazu sagen, und ich sage nicht, dass es leicht ist und dass ich jetzt jeden verurteile, das Ideal nicht erreicht.
Nicht.
Nur so, ich muss nur dazu schmeißen.
Danke für diesen Einwand, da würde ich mich gern dranhängen, weil ich möchte auch nicht überheblich wirken. Aber das, was du beschreibst, kenne ich auch und ich empfinde das, ich kann es nicht netter sagen, aber das ist bis zu einem gewissen Grad eine Heuchelei. Nämlich dann, wenn ich nicht dazu stehen kann, dass ich Fehler mache. Ja? Also dann ist es ja wieder okay. Also, aber weißt du, das Musterbeispiel, das ich halt schon zigmal erlebt habe, ich fahre irgendwo in eine Pfarre, wir reden über Nächstenliebe und Toleranz und alles Mögliche und dann kommt man raus vor die Kirche, 5 Minuten nach der Messe und dann hört man die ersten Stänkereien. Hast du schon die Nachbarin gesehen, was die heute auch hat? Das ist ja furchtbar, was die letzte Woche gemacht hat. Ja. Dieses, also da denke ich mir, kaum ist die Messe vorbei und kaum verlässt man die Kirche als Raum, ist schon wieder alles.
Naja, du musst ja denken, das ist ja dann ein Neustart. Wir kommen ein bisschen vom Thema ab, aber wie heißt denn das? Oh Gott, mir fällt es gerade nicht ein. Wenn du eine ganze, also ich formuliere es jetzt sehr salopp und du schaust, dass du jetzt drauf kommst, was ich meine. Schuldbekenntnis.
Ja.
Und es gibt dann die Full-Filial-Lösung für alle, den Erlösungssatz für alle, oder? Bin ich da jetzt komplett falsch? Wie heißt denn der?
Du meinst am
bei der Messe.
Am Anfang, das allgemeine Schuldbekenntnis.
Ja, genau. Und du bist, und jetzt sprechen wir doch für alle, für die ganze Gemeinde, jetzt sind wir alle befreit von unseren...
Ich weiß, was du meinst, ja.
Also ein Stück weit sind wir dann befreit. Ja, die Vergebung, so heißt die. Danke, sorry.
Wobei,
wir kommen
jetzt voll vom Thema ab.
Wir kommen wirklich vom Thema ab, sorry. Aber.
Da werden jetzt, ich hoffe, ich verwende jetzt das richtige Wort, nur die lästlichen Sünden erlassen. Es ist kein Ersatz... Das ist nämlich der springende Punkt. Es ist kein Ersatz für das Sakrament der Beichte.
Sakrament
der Versöhnung.
Das eh nicht, aber lästern fällt für mich unter lästliche Sünde. Und meine Frage ist halt, jede Messe ist halt quasi ein Neustart, wo ich neu auffüllen kann. Und da bin ich halt gerade im leeren Ding.
Ach so, meinst du. weil man quasi befreit ist, kann man wieder,
Okay, wir kommen vom Thema ab, Entschuldigung.
Aber es war,
aber
ein lustiger
aber meine Zug. Vorstellung ist halt, du fängst halt wieder neu an.
Ja,
frischer geht's nicht.
Ja.
So befreit bist nie sonst.
Stimmt. Das ist übrigens auch kein Grund, warum ich glaube. Also es ist kein Grund, oder es war mir nicht wichtig, irgendwie mit meiner eigenen Schuld klarzukommen.
Voll.
Und was, darf ich noch ein bisschen erzählen? Mir fallen jetzt mehr Gründe ein, warum ich zum Glauben gekommen bin, als Gründe, ich bin ein Mensch, das sage ich jetzt einfach so, ich sehne mich sehr nach Liebe. Mhm. Ja,
Harmoniebedürftig.
Nein, wirklich nach Liebe.
Ach so,
ja?
Okay.
Harmonie ist da viel zu wenig. Ja?
Okay.
Und ja, man findet sie in Menschen. Mhm. Ist überhaupt keine Frage. Ja? Also ich hatte Beziehungen, da war ich wirklich, wirklich verliebt und habe auch das Gefühl gehabt, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Voll, ne? Und das erfüllt dieses Liebesbedürfnis sehr stark, aber nur bis zu einem gewissen Grad,
ja.
Weil jeder Mensch, ich auch, endlich ist.
Mhm.
Und damit auch endlich ist in seiner Liebesfähigkeit.
Voll,
ja. Und für mich war der springende Punkt, dass mir irgendwann so als Gedanke kam oder als Licht aufgegangen ist, dass Gott unendlich ist und damit auch unendlich viel Liebe geben kann. Das klingt jetzt auch sehr kitschig, weiß ich, gestehe ich ein, aber ich kann es nicht anders in Worte fassen gerade. Ja? Aber quasi die Sehnsucht in mir, ich habe irgendwann erkannt, diese Sehnsucht können Menschen nicht ganz stillen.
Ja.
Ich bin froh, dass sie es tun, nicht falsch verstehen. Ich will jetzt die Menschen nicht abwerten und auch nicht die Liebe. Aber mir war irgendwann klar, quasi die ganze Erfüllung meiner Sehnsucht, die ich als Mensch habe, die kriege ich nur bei Gott. Ja.
Ich glaube, dazu müssen wir eine extra Podcast-Folge machen, weil ich tendenziell da einen anderen Zugang habe, den ich jetzt hier auch nicht anfangen mag. Aber
okay.
Ich glaube, da müssen wir eine extra Podcast-Folge machen. So
okay.
mit Gottes Liebe für mein Leben, Sehnsucht, bla bla, auffüllen. Also ich finde, da gibt es ein paar Aspekte, die ich jetzt wenig nicht. Also mir fallen jetzt 25 Argumente ein, warum ich das ein bisschen anders sehe.
Werden wir dann in der Nachbesprechung noch.
Ja, voll. Also ich glaube, es ist ein neues Thema. Wir sind noch immer bei einem Punkt, Religion ist halt nur für gebildete, also für ungebildete Leute.
Religionskritik, und Volk.
Fehlt dir noch was? Nein, also für dich, du sagst, eigentlich ist das für dich kein...
Ich verstehe Leute, die das, also ich kenne ja auch Leute, die das heute noch 1:1 unterschreiben würden, diese Argumente. Ich bin ihnen deshalb nicht böse. Ich meine, jeder Mensch soll seine Meinung haben, ist überhaupt keine Frage. Und ich kann sie auch bis zu einem gewissen Grad verstehen, weil ich es in meinen frühen Jugendjahren auch so gesehen habe, bis ich mich davon emanzipiert habe. Ja. Ich finde halt, es ist, also... Ich lasse diesen Leuten ihre Meinung, aber ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum sie es nicht schaffen, den nächsten Schritt zu machen.
Mm.
Weil es halt doch eine große Verallgemeinerung ist, einfach so über Religionen sich zu äußern, ja? Finde ich.
Ja, aber ich finde, da werden die richtigen Fragen gestellt. Oder, ich bin da immer
immer
super dankbar über solche Sachen, weil da fange ich dann richtig an das meine ich mit Provokationen. Also ich bin einfach, solche Fragen brauche ich, damit ich eintauchen kann und
eröffnet
neue Felder.
Und so gesehen ist ja jede Religionskritik auch ein positiver Beitrag, weil es mich einfach herausfordert und aufruft, meinen eigenen Glauben kritisch zu hinterfragen.
Genau.
Und dann finde ich es gut.
Voll, ja. Also bei mir ist es auch nicht, also ich habe nicht das Gefühl, dass bei mir das ein Grund ist mit dem, das Religion so. Ja, nein. Ich komme gleich zum nächsten Punkt, weil mich das irgendwie, was mein großer Punkt ist, was ich mich wirklich frage, ob ich nur deswegen glaube, weil ich das ritualisiert habe, weil ich das arbeite in der Kirche. Also ich bin immer die Gebetsmadame, also muss ich schon sagen. Ich bin die viele Gebete vorbereitet, das wichtig ist, dass Gebete vorbereitet sind, dass die vielfältig sind. Also ich bin da ein bisschen nerdig unterwegs und ein bisschen monkig, was das betrifft, weil ich das Gefühl habe, es braucht halt, also ich fühle mich immer zuständig für alles Spirituelle, was nicht Messe ist, weil das Messe wird eh gut abgedeckt und Worship und Lobpreis, also die Sachen sind alle gut abgedeckt, aber so ein normales Gebet oder ein Morgenlob oder Abendlob und so. Und das ist wirklich eine Frage und das kann ich mir schon vorstellen, glaube ich, nur deswegen, weil ich halt in der Arbeit so regelmäßig zu Glaubensdingen komme, weil ich sie halt vorbereite. Also bei mir ist halt wirklich so, ich habe mindestens einmal in der Woche, in der Fastenzeit halt noch mehr, wo ich irgendwas Religiöses, Bibelstellenmäßiges oder anderes Gebetsartiges mache. Aufgrund von meiner ehrenamtlichen und hauptamtlichen Tätigkeit. Mhm. Und in der Fastenzeit rede ich gerade von ehrenamtlich jeden Tag.
Mhm.
Tagtäglich.
Mhm.
Und das ist das, was für mich schon irgendwie so diese Frage, eben auch in dem Gespräch mit der Katja so, what? Oh Gott, das kann Ur sein. Es kann so sein. Naja, aber so, es war einfach so.
Aber du weißt die Antwort schon, oder?
Was?
Na, die ist für mich zu 1000% klar auf die Frage, glaubst du nur, weil du es quasi weil du es beruflich tun musst.
Ja.
Da weißt du die Antwort schon, oder?
Warum?
Ja, natürlich glaubst du nicht nur das.
Ja, eh nicht, aber...
Weil du würdest ja nicht so viel Kraft und Energie und Begeisterung und alles, was dich ausmacht, hineinstecken, wenn es dir nicht persönlich wichtig wäre.
Eh, aber die Frage ist, was ist, wenn das wegfällt? Wäre das dann noch immer so? Würde ich dann noch immer glauben? Also, ich mache immer den... Also, bei allen Fragestellungen habe ich ja immer den Umkehrschluss gemacht. So, ja, passt. Die Frage kann ich so beantworten. Aber wenn ich jetzt dran denken würde, ich würde jetzt nicht... Also, ich würde jetzt Beruf wechseln.
Ja.
Und würde jetzt ganz was anderes machen. Ich würde irgendwo, weiß ich nicht, was kann ich mir gut vorstellen, ich würde irgendwo in einem Marketing hocken. Finde ich gerade ganz lustig, die Vorstellung. Sitze in einem Marketing und denke mal und habe nichts mit Religion zu tun und nichts mehr mit Glauben und komme halt auch nicht mehr dazu. Habe ehrenamtlich und hauptamtlich das auf ad acta gelegt. Und dann frage ich mich, ob, also weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Ob ich dann drauf komme, oh, das war doch auch ein bisschen Ritual, gell? Hier.
Ja. Und ich tue jetzt mal so, als hätte ich eine Kristallkugel,
ja,
um auszudrücken, was ich glaube, wie es dann wäre. Ich weiß es ja nicht. Aber ich glaube, es würde sich verändern, logisch, weil du halt nicht mehr jeden Tag in der, ja, Intensität dich mit Spiritualität auseinandersetzt, wie du es jetzt tust. Du wärst damit auch nicht mehr sozusagen am letzten Stand, wenn man überhaupt davon reden kann, dass es sowas gibt wie einen letzten Stand.
Ja, ich mag das, ja,
aber halt, du bist nicht mehr so an den wirklich gerade ganz frisch aktuellen,
ja,
Themen
voll,
dran.
Ja.
Du siehst das eher aus der Distanz.
Ja, voll.
Ich glaube aber trotzdem nicht, dass du es ganz ablegen würdest. Weil ich überzeugt bin, so wie ich dich kennengelernt habe,
ja,
dass der Glaube ein ganz, ganz großer Motivationsfaktor in deinem Leben ist.
Okay.
Und der wird sich nicht verändern, glaube ich.
Okay.
Wie ist dein Zugang? Sehe ich in meiner imaginären Kristallkugel.
Darf man als Christin eine Kristallkugel schauen? Nein,
darf man nicht. Magie, Hexerei.
Das war übrigens provozieren und als Stil
mit
gemeint, um das hier aufzulockern.
Genau. Und wir wollen keine Kulturen über einen Kamm scheren,
die
man mit Kristallkugeln
nur, assoziiert. Das war jetzt einfach ein Wiener Schmäh.
Genau.
Okay, ja. Wie ist
wie
es bei dir?
Was genau?
Weil du halt Priester, ja, bist, ja, ja, und in deinem Priesterberuf einfach tagtäglich, puh, in Gebete, Spiritualität, Gebetsrunden vorbereiten, Austausch über Spiritualität.
Also ich sag's mal so, ich drehe mal den Spieß um.
Ja.
Mir tut das nicht nur gut, dass ich mich jeden Tag mit all diesen Dingen so beschäftigen muss, wie es nämlich der Beruf von mir fordert.
Ja.
Warum sage ich das? Weil ich vor meiner Priesterweihe meinen Glauben anders leben konnte als jetzt.
Ja.
Weil ich halt auch mehr Freizeit gehabt habe, muss man auch ehrlicherweise sagen. Und die habe ich dann nicht immer, aber hin und wieder halt genutzt, um meine Spiritualität zu pflegen.
Ja.
Ich habe damals meine ganz eigenen Zugänge zum Gebet gehabt, ich habe meine Meditationstechnik gehabt und so. Mittlerweile ist es eine Herausforderung, diese Dinge weiter zu betreiben, zu pflegen. Weil es mir halt manchmal echt da oben steht und ich dann keine Kraft mehr dafür habe. Ja. Das ist ein Punkt. Und gleichzeitig, dadurch, dass ich halt, das klingt jetzt so, gezwungen bin, mich zum Beispiel mit einer Predigtvorbereitung auseinanderzusetzen, das hat den positiven Effekt, dass ich mich eben mit der Bibel auseinandersetze, dass ich in die Tiefe gehe, dass ich auch darüber reflektiere. Das heißt, es bereichert mich. Ich gehe auch schwanger manchmal mit Bibeltexten, bis mir irgendwie der Gedanke kommt, auf den ich dann in irgendeiner Predigt vielleicht hinaus will. Und das bereichert mich schon im Alltag. Ja. Mhm. Also es hat verschiedene Seiten. Aber wie gesagt, ich glaube ja nicht deshalb, weil ich jetzt im Beruf diese Dinge tun muss, sondern ich habe diesen Beruf, weil ich geglaubt habe. Das ist nämlich der springende Punkt.
Okay.
Ja. Also es ist nicht das tägliche Arbeiten, das mich zum Glauben bringt, sondern es ist der Glaube, der mich zur täglichen Arbeit bringt.
Ich frage mich gerade, ob es da einen Unterschied gibt zwischen Berufungen einfach. Also ich bin jetzt halt, mir ist das halt passiert. Also warum bist du in der Kirche? Weil mir das halt passiert ist.
Mir ist es auch passiert.
Okay.
Und zwar, also das denke ich mir manches Mal, es gibt so ganz unscheinbare Momente, Erlebnisse im Leben, denen man gar keine Bedeutung zumisst. Und in Wahrheit hätten diese Begebenheiten, diese Momente gefehlt, würde dein Leben ganz anders ausschauen.
Ja, fix. Ja.
Und ich kann dir benennen, was es bei mir ist, dass ich heute als Priester dastehe. Das war einfach, dass mich der Staat Österreich nach der Einberufung zum Bundesheer zur Grundausbildung nach Spital geschickt hat.
Ah.
Weil das dazu geführt hat, dass ich an einem bestimmten Tag, zu einem bestimmten Zeitpunkt im Zug saß und dort jemanden kennengelernt habe, heute ein guter Freund von mir, der mich in die Pfarre gebracht hat, wo alles losging.
Coole Story, das hast du noch nie erzählt, das ist
ja
urcute.
Wenn ich, weiß ich nicht, lieber zur Rettung gegangen wäre als Zivildiener oder wenn ich mich in den blöden Zug auf ein anderes Bankel setze, auf einen anderen Sitzplatz setze, ja, dann wäre mein Leben ganz anders. Dann wäre ich jetzt vielleicht verheiratet, hätte 25 Kinder, keine Ahnung.
25 ja, wahrscheinlich.
Die arme
nicht.
Frau, aber
naja, 25 hast du dann vielleicht nicht mit Arme.
Nein, aber, also, weißt du, und da denke ich mir dann, ich will jetzt nicht sagen, dass alles vorherbestimmt oder so, aber manches Mal passiert es dir einfach.
Ja, okay.
So bin ich auf diese, weil du das gesagt hast, das ist mir passiert, ja. Manches Mal passieren dir einfach Dinge, ohne dass du es bewusst so gewollt hättest oder dass du es gesteuert hättest und dein Leben entwickelt sich in eine bestimmte Richtung.
Ja. Das heißt, wir können den vierten Punkt abhageln mit, ich will dazugehören.
Ja. Weil?
Der war jetzt bei dir, also bei dir ist das jetzt anders geordnet. Also alles, was du bis jetzt gesagt hast, war irgendwie so, bei dir war nie der Punkt, ich will da dazugehören, oder schon?
Ja, aber erst nachher.
Ach so.
Also ich glaube, der Punkt ist, auf den ich hinaus will, bei mir war, also all die Dinge, die man vielleicht als Ausrede suchen könnte, warum man glaubt, treffen auf mich zu, aber nicht in der Entscheidung, will ich jetzt glauben oder nicht, sondern die sind, nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, haben sich die entwickelt. Also ich habe zum Beispiel erst nach meinem Entschluss, mich halt auf diese Pfarre einzulassen und auf die Menschen, die dort aktiv waren, erst nach diesem Entschluss habe ich erkannt, wie wichtig Gemeinschaft ist und wie sehr mich das trägt, dass ich mich zu dieser Gemeinschaft zugehörig fühlen darf. Ich habe erst nachher erkannt, wie schön es ist, sich auch in einer Gemeinschaft über den Glauben austauschen zu können. Ich meine, wann tust du das schon? Ich rede mit meinem Vater, den ich sehr mag, ja, oder mit meiner Mutter oder meinem Bruder, über alles, aber nicht über den Glauben.
Mm.
Das mache ich eher mit Leuten, wo ich weiß, die sind, wenn man es so sagen kann, bekennende Christen, ja, oder wo ich weiß, die Religion ist in ihrem Leben wichtig, mit denen rede ich über sowas.
Okay.
So wie du gesagt hast, du hast dich ausgetauscht über das Gebet. Ja.
Ja.
Das ist doch wertvoll.
Voll.
Und das ist auch nur möglich in einer Gemeinschaft. Also alles das.
Voll. Ich überlege, bei mir ist es halt dieses Gemeinschaftsding. Bei mir war es schon dieses, ich will dazugehören. Das ist für mich ein ganz schlimmes Anerkennungsding, das für mich ganz tief zugrunde liegt, dass ich gut am Bearbeiten bin, aber durchaus ausbaufähig ist noch. Also das ist einfach, das liegt mir einfach zugrunde, dieses, ich will da auch wer sein.
Mhm.
Und da gehört es, ich will auch dazugehören. Und deswegen war halt wirklich so in der Phase von Karriere und so, da war das halt genau dieses Gemeinschaftsding, was ich gebraucht habe, weil ich war halt abgestempelt in der Schule, also die Katholische. Es war dann gut, das Lustige war, meine Freundin damals, die war Muslimin und wir zwei haben immer dann die ganze, also wenn es dann um Religionen gegangen sind, waren wir zwei immer auf einer Linie, weil wir einfach dasselbe, vor derselben Problematik standen sind irgendwie, so Muslimin, die Katholikin. Und weil ich halt immer so, also weil ich halt so extrem christlich aufgewachsen bin. Das war halt nicht so Weihnachtsding, sondern wirklich extrem christlich aufgewachsen bin und weil wir in der Gemeinde halt auch dann durch einen großen Freundeskreis, also bei uns waren halt dann viele, also viele, aber kinderreichere Familien, es waren immer vier Kinder, sechs Kinder, glaube ich, oder so. Und dann hast du schon viele Kinder auf einmal gestellt, die alle im selben Alter sind. Und das sind halt schon Freundschaften dann gewesen in der Pfarre und so. Und ich habe halt immer Freundschaften außerhalb von Schule gehabt. Und deswegen war ich da immer ein bisschen in einer besonderen Situation und habe halt auch schwer dann in der Schule und so, also eher so Mobbingkind, ganz Schlimmes. Und das habe ich halt dann mit diesem, ich will wo dazugehören, und das war halt dann in der Kirche, da durfte ich halt, also da war ich halt auch wer und da habe ich halt auch Verantwortung übernehmen dürfen und da war, ist nicht drüber gelästert worden oder so, wenn ich irgendwas nicht gehabt habe oder halt nicht so Stylo oder nicht das neueste Klumpert gehabt habe. Den Drang habe ich immer noch in mir, dass ich neues Klumpert brauche und besonders stylisch sein muss. Auch das habe ich nicht abgelegt. Das ist einfach ein Schaden aus der Kindheit, glaube ich, weiß ich nicht. Und da ist halt schon dieses, ich will zur Gemeinschaft gehören. Und das wurde mir halt, also das muss man halt schon sagen, da ist Kirche halt, die bietet das halt super schnell an. Mhm. Das ist halt dieses, du bist halt angenommen, wie du bist mit all deinen Macken halt. Also das ist halt, da ist einfach viel mehr Toleranz da. In jedem Freundeskreis musst du dich anders behaupten.
Mhm.
Als du das dort tun musst.
Ja,
und deswegen ist das für mich schon ein großer Faktor. Mit Gemeinschaft, obwohl ich jetzt sagen muss, jetzt brauche ich es nicht mehr. Also jetzt, also jetzt spüre ich diese Gemeinschaft in Kirche nicht mehr so arg und brauche sie auch nicht mehr, weil ich mehr so aufgeteilte Sachen habe.
Ja.
Deswegen.
Spannend.
Ja. Deswegen ist der Punkt, hat sich ein bisschen gewandelt.
Okay.
Bei mir.
Also ich bin auch ein Mobbing-Opfer gewesen in meiner Kindheit, weil ich halt, wie ich noch jünger war, das kleine dicke Kind war, wie ich dann Teenager war, war ich der mobbelige Teenager, so ein bisschen. Ja.
Okay.
Und habe da auch Ausschluss erlebt, ja, Ausschluss von Gruppen, Gemeinschaft und so, halt dieses typische Schülerleid, ja, das viele kennen. Das wäre auch mal ein spannendes Thema.
Ich weiß nicht, ob wir schon ready dafür sind.
Aber, ja. Und tatsächlich habe ich irgendwann für mich beschlossen, dass es mir, dass ich eigentlich nicht, also irgendwann einmal hat sich das gewandelt, dass ich Teil von irgendwelchen Gruppen sein wollte oder halt immer mit den, wie hat das damals geheißen, die Skaterhosen, die sie da bei den Knien oder hintern bei den Knien unten war und so. Das habe ich einmal versucht und dann ist mir, habe ich erkannt, wie unsinnig das ist, ja, sich zu verstellen, weil es war ja gar nicht ich, ja, dieser Stil und das. Mir ist das irgendwann so auf die Nerven gegangen, dass ich mich ständig bemühen muss, Bildern zu entsprechen, die mir andere auferlegen, dass ich dann aus lauter Zorn und so eine Riesenüberzeugung hatte, nein, ich bin verdammt noch einmal so, wie ich bin und die anderen müssen damit klarkommen. Ja. Und ich habe dann eher fast eine Lust daran verspürt, meine Andersartigkeit auszuleben und nach außen zu kehren. Ja? Also ein bisschen auch so dieses Revoluzertum. Ja?
Okay.
So weit, und jetzt komme ich zum Punkt, dass ich tatsächlich auch erkannt habe, naja, ein gläubiger Mensch zu sein, ist auch nicht Mainstream. Na sicher bin ich ein gläubiger Mensch, ja. Gerade deshalb, ja.
So,
also das hat auch einen, bist nicht jetzt die Mehrheit meiner, der Gründe, warum
ja,
ich
so,
aber es hat auch einen Unterton mitgespielt, ja.
Voll, also wir sind jetzt auch irgendwie schon am Ende,
ja.
Weil wir haben jetzt so verschiedene Punkte genannt, glaube ich nur, weil, es wäre urspannend, ich bin gespannt, was es mit euch macht, ihr dürft euch gerne melden, also ich finde, solche Themen kann man auch schwer kann man schon noch alleine besprechen, aber wir sind gern da, falls ihr da reden wollt oder so, dann könnt ihr uns gern schreiben.
Ich fände es ja mal super, wenn so irgendwo auf Discord oder so zu dem Thema eine Diskussion entsteht, ja, ich meine, respektvoll, aber also dafür ist auch unsere Gemeinschaft da, um sich einfach auszutauschen. Ja? Und jeder hat seinen Zugang und sind alle okay.
Genau, herzliche Einladung, meine Kontaktdaten findet man überall, glaube ich.
Genau. Und überlegt euch das. Also ich finde das wirklich eine spannende Frage, sich mal zu überlegen, warum glaube ich eigentlich?
Genau.
Und würde ich mich vielleicht, wenn das länger her ist, dass ich zum Glauben gekommen bin, würde ich mich jetzt wieder für den Glauben entscheiden?
Genau, also bei mir ist es halt, also jetzt kommen wir zum Punkt, warum glaube ich eigentlich? Also ich finde schon, dass wir das noch abschließen sollten warum glaubst du eigentlich? Bei mir ist es schon, ich habe mich bewusst dafür entschieden, obwohl ich mich nicht dafür bewusst entschieden habe. Es klingt so komisch, aber ich bin halt immer in diesem System gewesen und nur die Glaubenskrisen haben mich dann klar, also ich hatte eine ganz krasse 2018 und da war dann die Entscheidung, jetzt habe ich mich für das entschieden.
Mhm.
Aber da war ich halt auch, also da habe ich gemerkt, da war ich auch lost. Also da habe ich auch gemerkt, okay, nein, ohne Glaube, puh, bin ich psychisch schon ein etwas nicht so cooler Mensch. Und kann auch richtig auf Gorstig und so. Also ich kann schon auch richtig bösartig sein. Also das habe ich einfach gemerkt, so insgesamt, ich bin einfach rund gelaufen. Und also war wirklich nicht so gut benannt. Und weil ich halt, also ich glaube, und da habe ich mich bewusst dafür entschieden und ich glaube, weil es für mich die beste Version ist, aus mir das Beste rauszuholen. Deswegen glaube ich.
Schön gesagt.
Ja, das ist dein schöner Satz.
Mein Abschlussstatement ist, ich habe, weil ich glaube, irrsinnig viel über mich gelernt. Das hat mich im Leben sehr bereichert. Und es gibt aber auch sehr viel, das ich nicht verstehen kann und nicht erklären kann, trotz Glauben. Und ich freue mich einfach auf den Moment, der hoffentlich irgendwann kommt, dass ich Gott gegenüberstehen kann und ihm gewisse Dinge fragen kann. Und er mir dann sozusagen hilft, all das einzuordnen, heilsam, was vielleicht offen geblieben ist vor meinem sterben. Mhm. Also letztlich Sinn. Es geht um Sinn. Ja?
Okay.
Es geht schon auch um Sinn. Und ich finde diesen Sinn in meinem Glauben. Deshalb glaube ich. Mhm. Und deshalb entscheide ich mich, glaube ich, auch hin und wieder neu für den Glauben, weil es auch nicht immer leicht fällt. Muss man auch sagen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja. Voll. Ja, ich glaube, wir haben eine überlange Folge.
Ja, Entschuldigung.
Tut uns sehr leid.
Wir hoffen vor allem, dass ihr keine Hintergrundstimmen gehört habt, weil jetzt bei der Aufnahme das erste Mal tatsächlich laut war in unserer Umgebung.
Ja, es ist halt, ja.
Ja,
es sind halt gerade viele Leute da.
Genau.
Genau. Bitte teilt uns gerne mit, warum glaubt ihr eigentlich? Ich finde das eine wichtige Frage, das immer wieder neu anzuschauen. Nämlich auch dieses, ich entscheide mich heute bewusster, jeden Tag klingt so kitschig, ist wahrscheinlich nicht, aber mehrmals für den Glauben. Und ich glaube, das ist das Wichtige, da dran zu bleiben. Genau, das war's von uns.
Danke für euer Interesse.
Schöne zwei Wochen.
Ja, und freut sich auf die nächste Folge, dürfen wir schon teasern.
Ja.
Die nächste Folge wird sein, die auf vielfachen Wunsch, nämlich Naturwissenschaft und Glaube Teil 2.
Genau, und wir haben beide Respekt davor.
Genau.
We will see.
We will see.
Also bis nächstes Mal.
Tschüss.
Baba. Wie der Podcast der Jungen Kirche Wien.